gehst du an. Emil, wärst du so gut und würdest schon mal gucken, dass das Fass nicht überläuft? Einfach. Ja. Ja. Auch ich habe mal das vermerkt hier, der Text heute passt wirklich herrlich in die Situation. Wir haben das in den letzten Monaten jetzt immer wieder erlebt. Ihr erinnert euch, wir hatten zufällig zu Ostern, wir hatten zu Pfingste, heute haben wir die Taufe und ihr werdet sehen, in dem Text steckt doch einiges zum Thema Taufe. Aber wenn man es nicht auf den ersten Blick erkennt, aber ich lese mal den Text vor. 1. Timotheus 1, 12 bis 17. Wenn ihr die Bibeln habt, ihr findet es auf der Seite 1246 in den Bibeln, die hier ausliegen. Und darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unserem Herrn, dass er mich treu erachtet und in den Dienst eingesetzt hat, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger, ein Frevler war. Aber mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich es unwissend im Glauben getan habe. Und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maße groß, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige, zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden und zum ewigen Leben. Dem König der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, allein weisen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Matthias hat uns vor ein paar Wochen, als er uns die Einführung in den Timotheusbrief gegeben hat, erklärt, dass es ein Brief war, der eigentlich nie für die Öffentlichkeit bestimmt war. Das war ein Brief von Paulus an Timotheus, ein Brief von einem Freund an einen Freund und tatsächlich bezeichnet Paulus in Vers 2 Timotheus als sein Kind im Geist. Paulus hat offensichtlich für Timotheus väterliche Gefühle. Und damit wir ein bisschen leichter in die Beziehung hier reinkommen, in die Beziehung Vater-Sohn, lass mich das einfach heute zuhaben, dass ich nicht von Paulus, sondern von Paul und von Timotheus, nicht von Timotheus, sondern von Tim rede. Dann wird das alles ein bisschen aktueller und wird vielleicht auch ein bisschen persönlicher. Situation ist die, Tim geht es offensichtlich nicht gut. Eventuell geht dem Brief von Paul an den Tim auch ein Brief von Tim an Paul voraus. In dem Tim seinen Zustand beschreibt, seine Probleme beschreibt, indem er Zweifel daran äußert, ob er hier überhaupt am richtigen Platz ist. Er ist in Ephesus, nichts geht, überall Probleme und Magenschmerzen hat er auch noch. Aber Paul kennt es. Mit der Kraft am Ende, kein Mut mehr, alle gegen einen, nichts klappt. Paul kennt es ganz gut. Wieso ist sich Paulus, seiner Berufung trotzdem so sicher, wenn nichts klappt? Pläne gemacht, Pläne verworfen, statt in Ephesus, im Gefängnis, Misshandlung, Folter, Todesandrohungen. Das ist das, was Paul kennt. Wenn einer Tim verstehen kann, dann Paul. Und Paul, der für Tim väterliche Gefühle hat, und offensichtlich ist Paul dazu auch noch ein guter Pädagoge, der geht auf Tim folgendermaßen ein. Lass mal den Text bitte einfach an der Wand stehen. Vers 12. Darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Jesus Christus. In der Situation, in der Tim steckt, gibt Paul erstmal ein Zeugnis. Er, der von Gott die ganz große Aufgabe bekommen hat, das Evangelium zu der Heide zu tragen und der Tim auch aufgefordert hat, nach Ephesus zu gehen, dort das Gleiche zu tun, der ihn dazu berufen hat, in Ephesus zu bleiben und dort die Gemeinde aufzubauen, der gibt Zeugnis. Paul erinnert Tim an die elementaren Grundsätze seiner Berufung. Erklärt die Frage, warum wurde Paulus überhaupt mit dem Evangelium betraut? Paul wurde mit dem Evangelium vertraut, weil Jesus Paul Kraft verliehen hat. Darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn euch die Kraft tatsächlich verlässt. Da geht nichts mehr, oder? Es gibt die Situation, da hast du keine Lust aufzustehen, da hast du keine Lust, was anzugreifen, da ist einfach ein vergurkter Tag, wenn du zurückguckst. Manche kennen das besser, manche kennen das schlechter, manche gehen durch tiefe Krise, in dem Monate, vielleicht jahrelang da wenig läuft. Manche bezeichnen das als Burnout, manche haben einfach nur Tage, an denen es schlecht läuft. Aber Paul weiß, wo seine Kraft herkommt und deshalb hat er auch die Kraft, das zu erledigen, was ihm aufgetragen worden ist, Evangelium zu der Heide zu bringen. Er dankt Jesus für die Befähigung. Also Paul weiß, woher seine Kraft kommt. Paul wurde auch für den Dienst befähigt, weil er für den Dienst als treu erachtet wurde. Pauls Treue war die Voraussetzung dafür, dass Gott ihn gebrauchen kann und konnte. Wir sehen unseren Dienst oft als so eine Art freiwillige Arbeit. Doch im Hinblick auf Jesus und seine Kirche sind wir als Christen keine Freiwillige. Wir sind pflichtgebundene Diener. Paulus bezeichnet uns teilweise sogar als Sklave. Und in dem Dienst wird von Jesus einfach von uns Treue erwartet. Zeigt sich im nächsten Teil des Verses, dass er mich treu erachtet und in den Dienst eingesetzt hat. Um treu zu sein, muss man nicht klug sein, man muss nicht talentiert sein, man muss nicht begabt sein. Treue ist was sehr Bodenständiges. Und jeder von uns, wirklich jeder von uns, kann an dem Ort, an dem er steht, treu sein, an dem ihn Gott gestellt hat. Treue ist wirklich eine gute Tugend. Nicht weglaufen, wenn es mal schwierig wird, wenn keine Sonne scheint, nicht am Arbeitsplatz, nicht in der Gemeinde und schon gar nicht in der Familie. Viele haben tatsächlich vor, treu zu sein, wenn die Bedingungen dazu stimmen. Ich bin treu, wenn ich in der oder jener Position bin. Das ist kurzsichtig. Wir müssen genau dort treu sein, wo wir stehen. Unsere Treue zeigt sich in den ganz kleinen Dingen. Ganz praktisch im Putzdienst, im Begrüße, aufeinander zuzugehen, ihr kennt das alles. Daheim im Geschirrspüler einräumen, Geschirrspüler ausräumen, bitte machen, Hemden bügeln oder so, ihr kennt das. Weiter im Text und in den Dienst eingesetzt hat. Hier ist Dienst nicht was Besonderes, keine besondere Berufung, nichts Spirituelles, kein besonderes Amt oder Mandat. Es bedeutet einfach hier nur zu arbeiten und zu dienen. Doch für Paul, den ehemaligen Gotteslästerer und Verfolger der Gemeinde, ist der Dienst eine besondere Ehre. Weiter im Text, der ich zuvor, steht da. Es gab beim Paul ein zuvor. Die Vergangenheit von Paul disqualifiziert ihn aber nicht, Gott zu dienen. Gottes Barmherzigkeit und Gnade reiche aus, um seine Vergangenheit zu verdecken und ihn in die Lage zu versetzen, Gott zu dienen. Wir sollten nie das Gefühl haben, dass unsere Vergangenheit uns unfähig macht, von Gott gebraucht zu werden. Und da gibt es ein ganz herrliches Zitat vom Spurgeon. Spurgeon sagt oder schreibt, nachdem Paulus gerettet war, wurde er ein führender Heiliger. Der Herr hat ihm keinen zweitklassigen Platz in der Kirche zugeteilt. Er war der führende Sünder gewesen, aber sein Herr sagte deshalb nicht, ich rette dich, aber ich werde mich immer zu deinem Nachteil an deine Bosheit erinnern. Nein, sondern er erachtete ihn als treu, setzte ihn in den Dienst und in das Apostelamt ein, sodass er nicht einen Deut hinter dem eigentlichen Stamm der Apostel zurückblieb. Bruder, es gibt keinen Grund, warum du, wenn du in der Sünde sehr weit gegangen bist, nicht ebenso weit in der Nützlichkeit gehen solltest. Er bringt es wirklich auf den Punkt. Also mit den Worten gab Paul Tim einen weiteren Grund, in Ephesus zu bleiben. Es ist wahrscheinlich ein Grund dafür, dass Tim Ephesus und seinen Dienst in Ephesus verlassen wollte, weil er sich dazu unwürdig oder unfähig fühlte. Paul versichert Tim, wenn es jemanden gibt, der unwürdig ist, disqualifiziert zu wäre, dann sollte ich das sein, ich, Paul. Doch Gott hat einen Weg gefunden, um mich zu gebrauchen, und er wird auch dich gebrauchen, wenn du in Ephesus bleibst. Nächster Satzbruchteil. Weil ich es unwissend im Unglauben getan habe. Unwissenheit und Unglaube entschuldigt niemals unsere Sünde, aber sie laden Gottes Barmherzigkeit ein, weil die Sünde in Unwissenheit und Unglaube eine weniger schuldig macht als den Gläubigen, der wissentlich sündigt. Weiter im Text. Die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maße groß, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Es war nicht Pauls Unwissenheit, die ihn rettete, es war die über alle Maßen große Gnade Gottes, Gottes unverdiente Gunst und natürlich die Liebe von Jesus. Nächster Satz. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Der Satz leitet eine Aussage von ganz besonderer Bedeutung ein. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist. In der Aussage steckt die Erkenntnis, dass es für Paul klar ist, die Bibel ist wahr und Jesus lebt. Eine Frage, die sich jeder Mensch stellen muss, der Frage soll keiner aus dem Weg gehen. Ist Bibel Gottes Wort? Ist Jesus Gottes Sohn? Ist Jesus tatsächlich von der Tode auferstanden? Lebt er? Elementar die Frage für sich zu entscheiden. Und ich fand es herrlich, dass wir gerade eben kurz vor der Predigt das Glaubensbekenntnis gesungen haben, oder? Das war doch das Glaubensbekenntnis. Da steckt alles drin. Jesus kam, um Sünder zu retten, aber nicht diejenigen, die unter der Illusion ihrer eigenen Gerechtigkeit leben. Jesus lehrt, es sind die Kranken, die einen Arzt brauchen. Wer es nachlesen möchte, Markus 2, Vers 17. Seit Jesus in die Welt kam, um Sünder zu retten, ist die erste notwendige Qualifikation, um ein Kind Gottes zu sein, ein Sünder zu sein. Also ein Sünder zu sein, qualifiziert einen geradezu dafür, Gottes Kind zu sein. Sünder sind nicht disqualifiziert, zu Gott zu kommen, weil Jesus uns rettet. Augenblicklich ist es ein Zeitgeist, die Sünde nicht zu erwähnen oder die Sünde gar auszublenden. Wir haben das Wort Sünde fast aus unserem Vokabular gestrichen. Viele Prediger machen das bewusst, weil sie vom Pult, auch von der Kanzel aus, niemand beleidigen wollen, niemand herausfordern wollen. Aber wenn Jesus gekommen ist, um Sünder zu retten, sollen wir dann nicht erkennen, wer die Sünder sind und was die Sünde ist? Wenn wir Sünde nicht beim Namen nennen, wie soll er dann andere Errettung bekommen? Elementar Sünde anzusprechen. Paul sagt, nächster Satzbruchteil, von denen ich der Größte bin. Ich glaube, dass wenn Paulus das sagt, ich bin der größte Sünder, das nicht irgendwie eine Art von falscher Ausdruck von Demut ist, sondern ich glaube, dass Paul wirklich das Gefühl hatte, dass er ein großer und gar der größte Sünder ist. Dass seine Sünde ihn vor Gott mehr zur Rechenschaft ziehen als andere. Wie kommt Paul dazu? Paul fühlt zu Recht, dass seine Sünde schlimmer sind, weil er für den Tod und die Gefangenschaft und das Leiden von Christus verantwortlich ist, die er verfolgt hat, bevor sein Leben durch Jesus verändert wurde. Woher weiß man das? Man kann es nachlesen in der Apostelgeschichte 26, in Vers 11. Da wird Paulus danach gefragt und er erklärt es da Agrippa. Dort schreibt er in Apostelgeschichte 11, und in allen Synagogen wollte ich sie oft durch Strafen zur Lästerung zwingen und über die Maßen wütend gegen sie verfolgte ich sie sogar bis in die auswärtigen Städte. Paulus zwang andere, Christus zu lästern. Spurgeon sagt dazu, der Kopf der Verzweiflung wird abgeschlagen und durch die Rettung des größten der Sünder auf einen Pfahl gesteckt. Kein Mensch kann je sagen, dass er ein zu großer Sünder ist, um gerettet zu werden, denn der größte der Sünder wurde vor 1800 Jahren gerettet. Wenn der Anführer, das Oberhaupt der Bande, in dem kostbaren Blut gewaschen wurde und jetzt im Himmel ist, warum nicht auch ich, warum nicht auch du? Wir sind im Vers 16. Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeigt, zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden, zum ewigen Leben. Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren. Mal so schlechter Mensch wie Paulus Erbarmung widerfahren, das bedeutet, dass die Tür für andere offen steht, die nicht so schlechte Sünder sind wie Paul. Warum? Zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden. Das erklärt ein weiterer Grund, warum Gott die Sünder liebt und warum Gott es liebt, die Sünder zu retten. Sie werden zum Vorbild für diejenigen, die an ihn glauben werden. Gott möchte, dass andere sehen, was er tun kann, indem er an uns, indem er an mir, indem er an euch arbeitet. Die Wahrheit, die Lehre, die Pauls Leben verändert, war die Wahrheit, über die er Tim am Anfang des Kapitels zur Wache befiehlt. Wir erinnern uns an die ersten paar Verse, da trägt Paulus Timotheus auf, wach über die Lehre, pass auf. Warum? Zum Vorbild. Paul verstand unter der Inspiration des Heiligen Geistes, dass sein Leben, seine Bekehrung und sein Dienst in Gott in gewisser Weise ein Vorbild für andere Gläubige waren und bis heute auch noch sind. Und der letzte Vers hier in unserem Abschnitt, dem König der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, allein weisen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Dem König der Ewigkeit. Paul kann nicht daran denken, wie schlecht es ihm ging und wie groß die Errettung Gottes sowie die Liebe Gottes war, ohne einfach in spontane Lobpreis auszubrechen. Hier haben wir ein Kapitel, hier haben wir Vers voller Lobpreis. Er weiß, dass Gott der König ist, der ewige König ist, der in völliger Macht und Herrlichkeit regiert und herrscht. Er weiß, dass Gott unvergänglich ist, dass er existiert, bevor etwas anderes existierte und dass er der Schöpfer aller Dinge ist. Er weiß, dass Gott unsichtbar ist und dass wir ihn nicht vollständig erkennen können. Wir können Gott weder vollständig begreifen, noch alle seine Geheimnisse kennen. Und er weiß, dass Gott allein weise ist, dass er Gott ist und wir sind es einfach nicht. Wir halten unsere Pläne und Einsichten für so wichtig, aber nur Gott allein kennt und versteht wirklich alle Dinge. Ihm sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist der letzte Teil hier in unserem Abschnitt. Da Paul alles über Gott weiß, kann er nicht aufhören, ihn zu loben. Wenn wir jemals Schwierigkeiten haben, Gott anzubeten, dann deshalb, weil wir Gott nicht gut genug kennen oder nicht sehr genug kennen. Diese Beschreibung Gottes gibt Tim einen weiteren Grund, in Ephesus zu bleiben. Er kann und soll dort bleiben, wenn er die Größe des Gottes bedenkt, dem er dient. Dieser große Gott ist das Opfer von Tim würdig und wird seinen Dienst in Ephesus befähigen. Vor anderthalb Wochen war Laszlo und Tim und Christina in unserem Leitungskreis mit der Bitte getauft zu werden. Es war unser erstes Treffen als Älteste. Vorher haben wir uns im Leitungskreis getroffen, es war tatsächlich unser erstes Treffen als Älteste und es war ein herrlicher Abend. Und herrlich verstehe ich da wirklich im wörtlichen Sinn. Die beiden haben uns aus ihrem Leben berichtet, wie es dazu kommt, dass sie heute getauft werden wollen. Ihr habt vorhin einen kleinen Teil davon gehört. Es war eine wirklich sehr bewegende Geschichte, voller Fehler, voller Zweifel, voller Versagen, voller Zerbruch. Aber auch ergreifendes Zeugnis, voller Gnade, voller Anbetung, voller Glück. Und um die zwei rum hüpft die kleine Kira und ich sag's euch, die braucht 2 Minuten und die hat ein Herz erobert. So fröhlich, so Menschen zugewandt. Und hier sind dann die Parallele zu unserem heutigen Text. Deshalb passt die Bibelstelle so perfekt in den Gottesdienst heute und auch zum Thema Taufe. Die Botschaft ist, halt aus, halt durch, du bist genau am richtigen Platz, kein Problem zu groß, Jesus ist größer, Jesus ist herrlich. Von Christina ist mir ein Satz nachgegangen und in Erinnerung geblieben. Es war emotional und sie hatte mit den Tränen gekämpft und gesagt, ohne Jesus ist zum Schluss alles kaputt. Die Erfahrung habt ihr gemacht und es ist wirklich so. Und ist es nicht eine perfekte Voraussetzung, um getauft zu werden? Ohne Jesus bin ich verloren. Ab heute wird es anders. Und die zweite Parallele, der Satz von Christina, wir wollen das unserer Tochter ersparen, sie soll die Fehler nicht selbst machen. Paul kümmert sich um Tim, Laszlo und Christina kümmern sich um Kira, Vorbild für ihre Tochter, Vorbild für uns, Vorbild für jeden Sünder. Und am Ende steht bei ihnen, bei uns, bei jedem entschiedenen Christ, nie mehr zurück, nie mehr zurück. Und wisst ihr, was nach der Erkenntnis ganz am Ende immer steht? Da steht Lobpreis. Und deshalb schließt Paulus diesen Abschnitt ab mit dem König der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, allein weisen Gott sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das ist der letzte Satz hier von Paulus. Und es passt so herrlich auf den Tag heute. Lass mich beten an der Stelle. Ja, Herr, wir stehen vor dir als deine Kinder und als dein Werkzeug. Und wir wissen, wie abhängig, dass wir von dir sind. Und wir wissen, dass wir in dir Errettung finden und dass wir in dir Gnade finden. Und ich danke dir für das, dass wir heute Laszlo und Christina taufen dürfen. Und wir machen das gern und wir sind gern Werkzeug in dem in der Fall. Und ich weiß, dass der Himmel jubelt. Ja, und deshalb möchte ich dich bitten, dass du das segnest, wenn wir das jetzt tun. Wir tun es in deinem Namen, wir tun es in deinem Auftrag. Ja, und wir bitten dich um deinen Geist und dein Segen dazu. Sei du bei uns. Amen.